Ja, so, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sorry, dass es irgendwie ein bisschen gedauert hat. Da wollte eben die Technik aus unerfindlichen Gründen nicht so ganz, wie wir wollten. Ja, wir machen an der Stelle weiter, wo ich das vorletzte Mal, glaube ich, aufgehört hatte. Nämlich nicht bei dieser Folie, die hier gerade... Heute ist technisch hier der Wurm drin. Sondern wir waren ja bei dem ganzen Thema, wenn Sie sich erinnern, der Preis des Kostenlosen, haben wir es genannt, also so in die Richtung, es werden auf den ersten Blick werden kostenlose Angebote im Netz eben zur Verfügung gestellt. Das können Newsseiten sein, das können soziale Netzwerke à la Facebook sein. Und letztendlich zahlen wir Nutzer dann natürlich doch, und zwar damit, dass wir unsere Nutzerdaten preisgeben. Und das hatte ich Ihnen hier mal aufgelegt, so diese Folie, so als Beispiel dafür, wie so eine Firma, AVG heißt die, sozusagen versucht, mit so einer halben Blackbox zu quantifizieren, was eigentlich der Wert von Daten ist. Das soll jetzt angeblich der Wert meines Facebook-Profils für Facebook im Jahr sein. Ob das jetzt so 100% stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist wahrscheinlich besser als den Börsenwert, einfach durch die Anzahl der Nutzer entsprechend zu teilen. Übrigens ein ganz, aus meiner Sicht, ein total herausforderndes Thema für die Wissenschaft, die Frage, was sind eigentlich Daten und Informationen wert? Da spreche ich im Moment auch mit einem ganz vielen Unternehmen genau über diese Fragestellung. Was ist das eigentlich wert? Und das ist letztendlich eine Frage. Ja, also es gibt keine Methode, kein Modell in der Wissenschaft, was auf diese schlichte und berechtigte und gute Frage eigentlich eine schlüssige Antwort gibt. Also was es gibt in der Wissenschaft, es gibt solche Informationsmodelle, so ein ganz uraltes nach Shannon und eins auf Basis der Entscheidungstheorie, die so grundlegend mal ausgedrückt wie folgt vorgehen. Ich frage mal so in den Raum, Entscheidungstheorie, Entscheidungsmatrix, ist das bekannt? Ja, weitgehendes Nicken. Also die Idee von dieser Informationswerttheorie, jetzt à la Laux, also Helmut Laux ist ein sehr guter Organisationstheoretiker. Der hat da mal ein Modell aufgestellt, was ich Ihnen jetzt nicht mathematisch hier hinschreiben möchte, sondern ich möchte es Ihnen einfach mal verbal verklickern. Die Grundidee ist die folgende. Er geht aus von einer Entscheidungsmatrix, die eben dadurch gekennzeichnet ist. Ich mal so eine. So eine fiktive hier auf. Die sieht dann vielleicht so aus. Ich mache mal ganz allgemein, Sie hätten hier eine Handlungsalternative 1. Sie haben hier eine Handlungsalternative 2. Und Sie haben hier jetzt verschiedene Umweltzustände, die eintreten können. Und diese Umweltzustände treten dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein. Ja, also hier dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Umweltzustand 1 eintritt, die Wahrscheinlichkeit, dass Umweltzustand 2 eintritt. Und hier hätten wir die Wahrscheinlichkeit, dass Umweltzustand 3 eintritt. Und dann stehen hier die Ergebnisse der Alternativen in Abhängigkeit des Eintretens der Umweltzustände. Und was würden wir dann normalerweise als Entscheidungskriterium jetzt erstmal nehmen? Auf welcher Basis würden wir jetzt eine Entscheidung treffen? Ja. Sagen Sie mal gerne, ja, gerne. Sehr gut. Erwartungswertkriterium wäre eins. Mhm. Was gibt es noch? Erwartungswertvarianzkriterium, genau. Dann gibt es auch das Bernoulli-Prinzip, wäre noch so ein drittes. Aber sagen wir mal einfach der Einfachheit halber, wir würden hier so ein Erwartungswertkriterium nehmen. Und jetzt sagt das Modell von Laux, in Bezug auf den Wert der Information Folgendes. Er sagt, diese Entscheidungsmatrix ist jetzt aufgestellt worden auf Basis eines bestimmten Informationsstands. Und wenn jetzt eine Information dazukommt, dann verändert diese Information die Entscheidungsmatrix. Also, kann beispielsweise sein, dass diese Information, die ich zusätzlich bekomme, die Wahrscheinlichkeiten über das Eintreten der Umweltzustände verändert. Das könnte so ein Ergebnis sein. Oder die Information könnte bedeuten, dass ich die Ergebnisse der einzelnen Handlungsalternativen in Abhängigkeit der eingetretenen Umweltzustände, dass ich die anders quantifiziere jetzt. Ja, das ist die Grundidee. Die Informationen verändern die Entscheidungsmatrix. Und das wäre jetzt hier praktisch die Entscheidungsmatrix, ich schreibe mal hier hin, ohne zusätzliche Info. Ja. Und jetzt würden wir noch eine Entscheidungsmatrix aufstellen mit zusätzlicher Info. Und da würden wir jetzt hier wieder so eine hinschreiben. Das wäre jetzt so praktisch die neue. Hier praktisch, dann schreibe ich das gleich nochmal rein. Ich mache jetzt mal überall hier so einen Strich rein. Das ist also das, was ich dann ergeben hätte auf Basis der neuen verfügbaren Informationen. So, und dann würden wir praktisch für jede dieser beiden Entscheidungsmatrizen, sagen wir mal, wir würden hier dann einfach im einfachsten Falle oder machen wir gleich den Erwartungswert des Nutzens hier. Und hier würden wir auch den Nutzen-Erwartungswert bestimmen. Und dann geht alles ein bisschen komplizierter, als ich es hier mache. Und dann ist die Aussage der Wert der Information, die dazugekommen ist, ist nun faktisch die Differenz zwischen dem Entscheidungswert der Entscheidungsmatrix mit Information als dem der Erwartungswert der Entscheidungsmatrix ohne Information. Ja, also nach dem Motto, ich versuche es nochmal an so einem Beispiel zu machen, die neue Information hätte uns einfach geholfen, vielleicht zu quantifizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Konjunktur einbricht, jetzt etwas höher ist, jetzt meinetwegen. Und dann, wenn jetzt dieser Umweltzustand 1, der wäre, Konjunktur bricht ein, dann würde uns das eben helfen, diese Wahrscheinlichkeit anders und oder vielleicht besser letztendlich auszudrücken, hat den Einfluss auf letztendlich unsere Entscheidung und den Erwartungswert des Nutzens unserer Entscheidung. Und wie gesagt, dann nehme ich sozusagen diesen Erwartungswert des Nutzens minus diesen Erwartungswert des Nutzens. Und das ist dann faktisch der Wert der Information. Das ist die Idee. Und jetzt eine Frage, die ich auch schon, mich auch bei Ihrer Meinung interessieren, weil die habe ich auch schon mit ein, zwei meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter interessiert, weil mich das Thema eben so ein Stück weit umtreibt. Es geht hier also bei diesem Modell ganz offensichtlich um eine Art von Informationen, die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Also wie gesagt, vielleicht so, ich hole Informationen ein über, keine Ahnung, Konjunkturentwicklungen, über vielleicht die Güte von Standorten, wenn meine Entscheidung jetzt wäre, ich überlege mir, an welchen Standorten weltweit ich eine neue Niederlassung aufmache. Das könnten ja die Handlungsalternativen sein. Und jetzt hole ich weitere Informationen über die Standorte ein, beispielsweise über die verfügbaren Mitarbeiter, ob es an dem Standort in X, in China vielleicht oder in Indien oder in Vietnam, ob es da gute Mitarbeiter gibt oder nicht. Und dann helfen mir diese Informationen eben, bessere Entscheidungen zu treffen. Jetzt die Frage, also das ist jetzt nicht im Sinne von der Professor fragt jetzt die Studenten ab und der Professor weiß die Antwort. Der Professor weiß die Antwort in dem Fall nicht. Aber mich würde mal Ihre Meinung interessieren. Wenn wir jetzt mal also das ganze Thema Big Data denken, wie es im Moment überall diskutiert wird, und Anbieter wie Facebook haben eine Menge von Daten über die Kunden sozusagen, also die 1, irgendwas Milliarden Teilnehmer. Und die Daten verkaufen sie ja im Wesentlichen an Werbetreibende. Verkauf ist vielleicht nicht so ganz der richtige Ausdruck, weil es ist ja nicht so, dass Facebook jetzt die Datensätze an irgendwelche Dritten verkauft, sondern im Grunde genommen verkaufen sie ja die Möglichkeit auf den Zugriff. Ja? Also das Modell geht ja so, ich habe es glaube ich erzählt das letzte Mal, jetzt kommt ein Werbetreibender wie Adidas und der sucht jetzt beispielsweise die männliche Leute zwischen, keine Ahnung, 20 und 40 Jahren, die einen Hochschulabschluss haben oder irgendwie sowas in der Art, dann verkaufen die Daten ja nicht, sondern sie gewähren diesen Werbetreibenden Zugriff auf diese Daten. Und jetzt würde ich mal Ihre Meinung interessieren, diese Art von Informationen, den Wert würde ich auch gerne sozusagen in einem Modell mal erfassen. Und jetzt gibt es dann meine sehr unterschiedliche Meinungen zu. Die einen sagen, man kann eigentlich dieses Art Informationsmodell wie hier da auch in irgendeiner Form verwenden. Und andere sagen, nee, das ist irgendwas völlig anderes, da brauchen wir was anderes. Was wäre denn so Ihr Gedanke? Sie waren als Erster, ja. Nochmal, ich hab's nicht ganz kapiert. Ja? Ja? Das ist noch, glaube ich weiß, was Sie meinen. Das Modell ist, glaube ich, noch ein Stück weit hypothetischer aufgehängt. Ne? So nach dem Motto, wir nehmen nochmal dieses Beispiel mit der Standortentscheidung. Dann, ich wäre jetzt der Entscheider, ja, dann würde ich jetzt erstmal diese Entscheidungsmatrix, so wie ich es mir jetzt vorstelle, hinschreiben. Und da käme dann vielleicht als beste Handlungsalternative A1 raus. Und A1 würde beispielsweise heißen, eröffne einen neuen Standort in Singapur. Meinetwegen. Und so nach dem Motto, und das hätte für mich vielleicht einen Gewinnerwartungswert von, sagen wir mal, 100. Ja, irgendwie mal so eine beliebige Zahl. Das wäre erstmal so eine hypothetische Entscheidung, die ich treffe. Und dann würde ich mir überlegen, Sie wären jetzt der McKinsey-Mann, ja, kaufe ich von Ihnen jetzt eine Marktbefragung ein, wo Sie mir Informationen geben können, wie toll der Standort Singapur beispielsweise ist. Und dann wird das Ding noch ein bisschen hypothetischer. Das Modell sagt nämlich aus, ich muss vorab sozusagen versuchen, im Kopf zu antizipieren, was Sie mir liefern werden an Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und dann schaue ich mir an, wie Ihre Studie wahrscheinlich meine untere Entscheidungsmatrix verändern wird. Ich errechne die Differenzen. Und schaue mir an, wie teuer sie sind und subtrahiere dann praktisch die antizipierten Kosten von dem antizipierten Mehrgewinn an Informationen und kann auf dieser Basis jetzt entscheiden, ob ich Sie als obersten McKinsey-Mann beauftrage oder nicht. Also jetzt, aber die Frage war sehr gut und sehr berechtigt. Ich habe es ein bisschen zu kurz erklärt, ist mir jetzt gekommen. Gute Frage. Ja, bitte. Ja. Sehr, sehr gut. Ich unterschreibe jeden Satz von dem, was Sie sagen. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, machen wir mal Folgendes. Wir akzeptieren jetzt mal das Modell. Also alle Fragen, Anmerkungen richtig, richtig gut erkannt. Wir sagen mal, dieses Modell wäre da. Und das geht ja, wie gesagt, in Richtung Informationen zur Verbesserung meiner Entscheidungen. Was sind diese Informationen wert? Kann man diesen Typ von Modell Ihrer Meinung nach, diese Art von Modell, denn auch dafür verwenden, um beispielsweise den Informationsbestand von Facebook zu bewerten. Also ist praktisch diese Informationsbereitstellung von Facebook an die Werbetreibenden, so verdienen wir ja Geld, ist das in sich selbst so etwas Ähnliches wie eine Entscheidungsverbesserung? Oder ist es irgendwie was völlig anderes, wo wir sagen, da müssten wir eigentlich als Wissenschaftler versuchen, ein neues Modell zu entwickeln? Ja. Ich probiere es mal so. Ich probiere mal zu antworten. Ich weiß nicht ob ich es gut genug hinbekomme. Ich fange mal hinten an. Sie hatten ja so die Frage gestellt, wenn ich es richtig verstanden habe, so nach dem Motto, ist es nicht was ganz Ähnliches wie Fernsehwerbung bei RTL oder sonst wo. Ne? Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, der RTL Werbemensch bin und dann bekomme ich irgendeiner Biersorte oder ein Deo oder weiß der Kuckuck was, die Werbung, dann strahle ich die aus. Ja? Und dann kriegen das alle Fernsehzuschauer. Und bei der Facebook-Werbung geht man ja so vor, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den Werbekunden und der sagt, blende die nur eben für eine bestimmte Zielgruppe zwischen 20 und 40 ein. Also das wäre so der erste Punkt, wo ich sagen würde, das ist was anderes. Wo es natürlich ähnlich ist, ist, dass die Werbeleute bei diesen Fernsehsendern natürlich auch wissen, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Schnulzen oder irgendeine Soap läuft, dass ich dann wahrscheinlich andere Werbung schalte, als wenn Champions League läuft. Dann ist es nur ein bisschen grobkörniger vielleicht, als die Werbung als wenn es jetzt bei Facebook wäre. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, ich kann mal die Position offenlegen, also die Position, die Sie gerade vertreten haben, das ist auch so ein bisschen die meine Mitarbeiter vertreten, was Sie beiden gesagt haben, das war noch so ein bisschen meine, ohne dass ich jetzt der Meinung bin, dass ich da richtig liege, weil meine Mitarbeiter nicht genauso intelligent wie ich bin. Warum, sagen Sie nochmal, ist es das Gleiche? Also hier geht es um Entscheidungen zu verbessern. Und in dieser Facebook-Welt oder auch meinetwegen in der RTL-Welt, geht es eigentlich, finde ich eher um den Zugriff auf Informationen, ohne dass sich da was an Entscheidungen ergeben. Ja. Okay. Genau. Genau. Ja. 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 Also ich versuch's nochmal mit der Entscheidungsmatrix. Aber das ist ganz schön challenging, was Sie hier mit mir machen. Das Besondere an diesem Informationswertmodell mit der Entscheidungsmatrix ist meines Erachtens nach, dass Sie die Information danach bewerten, inwieweit diese letztendlich zu einer besseren Entscheidung führt. Und Entscheidung ausgedrückt als diese Differenz der Nutzenerwartungswerte. Und jetzt bin ich mir immer noch unsicher, ob man, weil damit, ich mache es immer gern an solchen Beispielen, und das Beispiel sind Sie jetzt als mein McKinsey-Partner, der mir eine solche Information verkauft, die für mich entscheidungsrelevant ist, weil sie irgendwelche Parameter meiner Entscheidungsmatrix verändert. Und jetzt bin ich am Überlegen, wir diskutieren, ob jetzt, wenn der Kollege hier vorne sich bei Facebook, nehmen wir mal an, Sie haben sich neu angemeldet bei Facebook, und da verraten Sie Facebook und der Welt sozusagen Name, Geburtsdatum, Hobbys, Filme, ob ich diese Info, die jetzt von dem Kollegen auf Facebook dazugekommen ist, ob ich diese auf Basis eines solchen Modells bewerten kann oder ob ich irgendein anderes Modell brauche. Weil so nach dem Motto der Facebook-Nutzen davon, dass er sich jetzt angemeldet hat und jetzt mitmischt, liegt ja darin, dass Facebook jetzt vielleicht ein neues Mitglied hat, dem es auch entsprechende Werbung anzeigen kann, die seiner Zielgruppe jetzt entspricht. Das ist das, wo ich am Kämpfen bin. Ich glaube, es waren erst Sie und dann Sie. So ist es, ja genau. Ich glaube, Sie hatten, oder? Ging auch in die Richtung, ja, sehr, sehr, sehr gut. Ne? Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wir beide sind. Also ja, gern, abschließend. Auch ein guter Punkt. Also, ich habe gerade zu diesem Thema eine Masterarbeit ausgeschrieben. Ja? Also, wer von Ihnen Lust hat, sich mal mit diesem ganzen Thema Wert von Daten, Big Data zu beschäftigen, der meldet sich bitte einfach bei mir. Die würde ich auch selbst betreuen, die Arbeit, weil das ist irgendwie so ein Thema, wo ich richtig Lust habe, da mal irgendwas zu entwickeln vielleicht. Vielleicht haben wir da mal eine tolle Idee. Gut. Was wir uns jetzt anschauen im Folgenden, ist so die Fragestellung, wie sehen eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer das Thema, das mit ihren dass mit ihren Daten letztendlich Geld verdient wird. Und zu dieser Frage haben wir mal zwei Umfragen durchgeführt in Kooperation mit HR Info. Das war einmal 2012 und das war einmal 2014. Und die zentrale Frage lautete eben genau, wie es hier steht, wie schätzen die Internetnutzer eigentlich die Privatsphäre-Risiken bei der Nutzung sozialer Netzwerke ein und was halten sie davon? Ne? Also wie bewerten sie diese datenbasierten Geschäftsmodelle? Und ich habe Ihnen diese Ergebnisse hier einfach mal von 2012 und 2014 mal gleich auf eine Folie draufgepackt. Und Sie sehen oben die Frage, finden Sie es in Ordnung, dass Anbieter wie Facebook, Google und so weiter Geld mit Nutzerdaten verdienen? Und 1 bis 6 waren die Antwortsoptionen. Ganz interessant, ich meine gut, HR Info wird eher von etwas älteren Leuten, also da sind jetzt kaum Kinder und Jugendliche dabei. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, das ist mir egal, jeweils relativ selten angekreuzt worden ist. Was mich überrascht hat, ist hier folgendes, diese Antwortoption 3 finde ich in Ordnung, weil der Service für mich ansonsten kostenlos ist, haben im Jahr 2014 nur noch 15% gesagt. Das waren 2012, waren es noch 25%, 15%, das heißt, das ist heftig, heftig nach unten gegangen. Finde ich nicht in Ordnung, aber ich muss mich damit abfinden. Ist die am häufigsten gewählte Antwortoption und das ist hier heftig nach oben gegangen im Jahr 2014, im Jahr zu 2012. Und hier finde ich nicht in Ordnung und deswegen nutze ich diese Dienste aber nicht. Das haben jeweils so um die 14% gesagt. Deutliche Unterschiede kriegen Sie rein, wenn Sie jetzt mal diese Ergebnisse gegenspielen gegen das Alter der entsprechenden Teilnehmer. Und da sehen Sie so ein paar schon signifikante Abweichungen hier. Also ich finde das nicht in Ordnung, deswegen nutze ich diese Dienste auch nicht. Also die vielleicht etwas konsequenteren, schreiben Sie den Satz jetzt nicht richtig. Die Älteren, also die ab, was haben wir hier, ab 51, da ist der Anteil derjenigen deutlich größer als bei den Jüngeren. Je jünger, desto kleiner wird der Anteil, finde ich nicht in Ordnung. Deswegen nutze ich diese Dienste auch nicht. Und finde ich in Ordnung, weil der Service für mich ja ansonsten kostenlos ist. Da sind so alle bis 50 sind 16%, die dieser Meinung sind und 11% bei den über 50-Jährigen, die dann weniger der Meinung, dass das in Ordnung ist, weil der Service ja ansonsten kostenlos ist. Ne? Also hier an der Stelle schon ein relativ deutlicher Unterschied zwischen den Älteren und den Jüngeren. Eine Mitarbeiterin von mir, die Helena Wenninger, die arbeitet auch stark an dem Thema so Facebook und Jugendliche. Und da hatten wir auch so ein paar Gespräche in den Schulen selbst. Und was da so meine Quintessenz von diesen Gesprächen in den Schulen ist, ist eigentlich zum einen das Thema Privatsphäre bei den Jugendlichen natürlich, wie wir es schon erwartet hätten, keine so riesengroße Rolle spielt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so überraschend, die Erkenntnis, aber was ich etwas überraschender fand, ist, naiv sind die auch nicht. Also das ist nicht so, dass sie dann sagen, das wusste ich ja nicht oder sowas, dass dann die Daten irgendwie irgendwo gespeichert werden und dass die dann vielleicht nie mehr aus dem Netz rausbekommen, herauszubekommen sind, wenn man da, keine Ahnung, mal irgendein schräges Partybild oder irgendwie sonst was, um das Klassikerbeispiel zu nehmen. Ne? Also da an der Stelle, naiv sind die nicht, aber es ist so ein bisschen nach dem Motto, oh, aber das, so ist das Leben halt. Ne? Und da kann man jetzt unterschiedlich zu denken, also einige so der älteren Generation sagen, das ist ganz, ganz furchtbar, dass die Jugendlichen da nicht so privatsphäre-sensitiv sind wie die Älteren. Den Standpunkt kann man vertreten. Man kann vielleicht auch den Standpunkt vertreten, dass man sagt, ja, vielleicht ist es aber auch so, dass die Älteren heute eine Diskussion von gestern führen, die also in 10, 20 Jahren niemanden mehr interessiert. Ich mach da mal ein Fragezeichen dran. Das wäre so eine Gegenthese einfach. Man empört sich ganz schrecklich und vielleicht ist es dann aber bald auch vorbei mit dieser Diskussion, wenn sozusagen die Jüngeren dann logischerweise älter werden, in verantwortungsvolle Positionen etc. reingehen, spielt das Thema vielleicht dann in 10, 20 Jahren keine so große Rolle mehr wie jetzt. Das wäre eigentlich meine These. So, was heißt denn das? Also jetzt Befragung, die war nicht repräsentativ, muss man dazu sagen, aber es war eine relativ große Stichprobe. Und was heißt denn jetzt? Wie könnte man denn sowas vielleicht anbieterseitig lösen? Ja? Und vor dem Hintergrund gibt es also wirklich eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen, die so die Frage stellen, ja, wäre es nicht ein Ausweg aus diesem Privatsphäre-Dilemma, wenn man so eine Art Produkt- und Preisdifferenzierung für solche Dienste macht und dass man Dienste anbietet, die privatsphärenfreundlich sind, aber die Nutzerinnen und Nutzer dafür bezahlen müssen. Und da gibt es mehrere solche Untersuchungen. Wir haben auch mal so eine durchgeführt und was Sie hier sehen, sind so ein paar Zahlungsbereitschaften. Also 27% in dieser H-Info-Studie waren bereit, bis zu 5 Euro im Monat dafür zu bezahlen. 29% waren bereit, bis zu 1 Euro dafür zu zahlen. 2% mehr als 10 Euro und 36% sagen gar nichts. Die Frage lautete, so wie es hier steht, ich lese Ihnen mal vor, wie viel wären Sie bereit für ein soziales Netzwerk zu bezahlen, das Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergibt oder für sonstige kommerzielle Zwecke verwendet. Machen wir mal so ein bisschen Methodik. Was sagen Sie denn zu den Ergebnissen vor dem Hintergrund der Frage, die wir hier auch gestellt haben? Ne, gibt es viele solche Studien, die kommen interessanterweise auch zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Was ist denn so die Schwäche des Vorgehens, den Leuten eine solche Frage zu stellen und ein bisschen kritisch zu betrachten. Ja. 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 Drei Euro kostet es? Okay. Ja. Ja. Also mache ich auch einen Haken hinter alles, was Sie gesagt haben. Wir haben es tatsächlich noch ein bisschen besser abgefragt, als hier steht. Also wir hatten so definiert, irgendwie vorher, wir definieren ein soziales Netzwerk à la Facebook, auch mit dieser Nutzerzahl, irgendwie sowas in der Art, sodass wir die Lücke so, die Sie zu Recht ansprechen, also wie es hier steht, ist genau die Richtung, dass wir die halbwegs geschlossen haben. Was könnten Sie sich vorstellen, was noch für ein methodisches Problem dahinter steckt, warum das Vorgehen vielleicht anzweifeln kann? Also den ersten Punkt mit dem hypothetisch würde ich dreimal unterstreichen. Bei dem 1 Euro würde ich nicht ganz mitgehen, weil es gerade bei dem Thema Apps, ja, da gibt es ja so die irgendwelche ganz skurrilen Apps. Ich glaube, es gibt eine, das wissen Sie alle vielleicht besser als ich. Gibt es irgendeine App, die hat, glaube ich, nur die Funktionalität, dass man das Wort Jo irgendwie verschicken kann. Ne? Die kann nichts anderes, ja, als dieses Wort Jo zu verschicken. Und das Ding hat, und Sie korrigieren mich, wenn ich die Zahlen falsch im Kopf habe, aber ich finde das Beispiel toll irgendwie. Ja. Ich glaube, das Ding hat 99 Cent gekostet, also 1 Euro. Und die Entwickler dieser App sind damit Millionen geworden. Weil es eben eine Million Leute oder irgendwie sowas gab, die sich diese App eben runtergeladen haben und einfach das Wort Jo verschickt haben. Also ich denke mal so, man kann auch mit niedrigen Preisen kann man Kohle machen, wenn man sich vorstellt, alle Facebook-Nutzer würden jetzt 1 Euro im Monat zahlen. Das wär nicht schlecht. Aber das mit dem Hypothetischen komme ich auch gleich drauf zurück, da das ist genau die Kurve, auf die ich hin wollte. Sie hatten sich auch noch gemeldet? Das hatten wir drin, also die Unterscheidung, ob jemand selbst jetzt Facebook-Nutzer ist oder nicht. Ich habe die Ergebnisse aber nicht bekommen. Also eine gute Frage. Ja, ich komme mal zu Ihrem Punkt zurück. Das ist eine hypothetische Frage. Und aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, das ist jetzt unabhängig von Wirtschaftsinformatik oder Marketing oder anderen, gibt es die Erkenntnis, dass es bei diesen hypothetischen Fragen immer einen sogenannten Antwortsbias gibt. Ja? Und dieser Bias sagt, dass in aller Regel bei solchen hypothetischen Fragen nach Zahlungsbereitschaften die Leute ihre Zahlungsbereitschaft überschätzen. Das heißt, dass die Leute einen höheren Wert angeben, den sie angeblich zu zahlen bereit wären, ja, als sie es tatsächlich sind. Das heißt, das Einzige, was wir hier sozusagen ableiten können, ist, dass wahrscheinlich, irgendwo gibt es eine Zahlungsbereitschaft, aber die ist wahrscheinlich in Wahrheit deutlich geringer als das, was die Leute hier angeben. Und vor dem Hintergrund haben die Kollegen Acquisti und andere von der Carnegie Mellon University eine viel bessere Studie gemacht, die uns vielleicht ein bisschen besseren Einblick in die Fragestellung gibt, was denn eigentlich den Leuten ihre Privatsphäre wirklich wert ist. Denn das ist ja eigentlich die Frage, was ist den Leuten ihre Privatsphäre wirklich wert? Und die haben folgendes Experiment gemacht. Und Experiment hat den großen Vorteil, wenn Sie gleich sehen, dass es eben dann nicht mehr ganz hypothetisch, was dann passiert. Denn bei dem Hypothetischen können Sie auch 100 Euro ankreuzen, ist es mir wert, und Ihnen passiert nichts. Ja. Sie müssen die 100 Euro ja nicht auf den Tisch legen. Und deswegen bietet sich so ein Experiment an. Und was die gemacht haben, die sind in ein Einkaufszentrum gegangen und haben den Leuten, also haben 100 Leuten einen 10-Euro-Gutschein in die Hand gedrückt. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, hier aus meiner Sicht die linke Seite wären die Leute, denen ich jetzt 10-Euro-Gutschein in die Hand bekomme und sage, okay, damit könnt ihr shoppen gehen. Gut, mit 10 Euro kommt man nicht allzu weit, aber ihr könnt shoppen gehen und tun und lassen, was ihr wollt. Und auf der rechten Seite ist jetzt die andere Gruppe, da drücke ich wieder, oder haben die gemacht, 100 Leuten einen Gutschein in die Hand gedrückt, jetzt in der Höhe von 12 Euro. Allerdings mit der Auflage, dass ihr Name dann mit den getätigten Einkäufen in Verbindung gebracht wird. Also wenn Sie sich dann eine Flasche Whisky davon kaufen, könnte man das dann praktisch mit ihm in Verbindung bringen. So, und jetzt kommt die gute Idee, die die hatten. Nachdem wir jetzt sozusagen diese Gutscheine ausgeteilt hätten, sage ich Ihnen, der 10-Euro-Gruppe, übrigens, es gibt auch einen 12-Euro-Gutschein, dann wird aber Ihr Name mit den Einkäufen in Verbindung gebracht. Wollt ihr tauschen? Wollt ihr lieber den 12-Euro-Gutschein haben? Und umgekehrt, bei der Gruppe hier, die den 12-Euro-Gutschein hatte, lautete die Frage, die Zusatzinfo übrigens, es gibt auch einen 10-Euro-Gutschein, den ihr haben könnt. Wollt ihr tauschen? Und dann werden auch die entsprechenden Einkäufe nicht überwacht. Das Ergebnis war, jetzt ein bisschen detaillierter als das hier auf der Folie steht, dass von der Gruppe, die den 12-Euro-Gutschein bekommen hatten, lediglich etwa 9, irgendwas Prozent gesagt haben, ich tausche und hätte also gerne lieber den 10-Euro-Gutschein. Also 9 bis 10% waren das lediglich. Und auf der anderen Seite waren es bei den Leuten, die den 10-Euro-Gutschein hatten, allerdings immerhin etwa 50%, die gesagt haben, ja, ich tausche, ich möchte die 2 Euro mehr haben. Allerdings waren auch 50% von bei der Gruppe dabei, die gesagt haben, nee, ich will dir nicht den 12-Euro-Gutschein, ich bleibe lieber bei meinen 10 Euro, weil ich da dann eben meine Einkäufe nicht mit meinem Namen in Verbindung gebracht werden können. Also in der Mehrzahl der Teilnehmerinnen war ihre Privatsphäre keine 2 Euro wert. Und interessant ist eben auch, dass es den Menschen offenbar insbesondere schwerer fällt, 2 Euro abzugeben, wenn sozusagen die 12 Euro als Gutschein erstmal hier bei mir in der Hand sind, als während auf der anderen Seite es dann offenbar ein bisschen leichter fällt, auf zusätzliche 2 Euro zu verzichten, weil man sagt, meine Privatsphäre ist mir eben wichtig. Das war so, wie ich finde, ein recht interessantes Experiment so zu dieser Fragestellung, was ist eigentlich die Privatsphäre den Leuten wert? Ja, natürlich. Denke, man kann es, also ich stecke jetzt nicht in den Details, weil das habe ich so ein Jahr her, dass ich das Paper gelesen habe, ungefähr in den Details drin, aber ich kenne den Aquisti ein bisschen, der macht es bestimmt sauber. Der wird es irgendwie hingekriegt haben, dass wenn, Sie waren jetzt auf der 10-Euro-Seite, wenn der Nachbar den 12-Euro-Gutschein in die Hand bekommen hat, dass es irgendwie so gemacht ist, dass ich dann, wenn ich der Studienteilnehmer gewesen wäre, hätte ich mir auf jeden Fall seine Informationen und alles geben lassen. Und es reicht dann ja wahrscheinlich auch, wenn die Teilnehmer denken, ja, dass ihr Name dann mit der Whiskyflasche notfalls in Verbindung gebracht werden. Also insofern würde ich denken, es ist halt richtig repräsentativ ist es wahrscheinlich nicht, weil es ist ja schon irgendwie in so einem Low-End-Bereich. Ja. Die Vermutung wäre ja, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen höher treibt, dass die Leute dann umso eher bereit sind, auf ihre Privatsphäre zu verzichten. Und das ist auch genau das, was das sogenannte Privacy-Paradoxon besagt. Das Privacy-Paradoxon besagt sinngemäß, dass, ich lese es jetzt mal nicht vor, das haben Sie jetzt ja in Ihrem Skript drin, dass wenn ich durch die Weltgeschichte laufe und die Leute frage, wie wichtig ist Ihnen in allen Ländern das Thema Privatsphäre, dann sagen fast alle, total wichtig, ja, und kann mir kaum irgendwas Wichtigeres auf dieser Kugel vorstellen, als dass meine Privatsphäre geschützt wird. Ja. Wenn man sich dann aber auf der anderen Seite anschaut, wie sich die Menschen dann verhalten, dann steht das sozusagen nicht im Einklang mit der Aussage, dass es ihnen eben sehr wichtig ist. Ne. Das ist hier sozusagen das Thema Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre und Verhalten der Nutzer geht doch deutlich auseinander. Und da gibt es also in der Literatur jetzt so einige Erklärungsansätze dafür. Der eine ganz allgemeiner wäre, Nutzen wird höher eingeschätzt als die Risiken. Also das wäre dann der Nutzen des vielleicht privatsphärenunfreundlichen Dienstes. Ja. Der wird also höher eingeschätzt als die Risiken. Unvollständige Information, das ist irgendwie so ein bisschen schöner ausgedrückt. Und ein Beispiel dafür wäre fehlendes technisches Know-how oder Faulheit. Ne? Dass man eben sagt, ich nutze weiter meine unverschlüsselte E-Mail etc. Und was wir mal versucht haben, ist einen weiteren Erklärungsansatz für dieses Privacy-Paradoxon zu finden und zu zeigen, dass es da noch was anderes geben könnte. Vor dem Hintergrund haben wir mit 125 Studenten, das war aus der Grundzüge der Wirtschaftsinformatik Veranstaltung, also Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatik im ersten Semester, haben wir uns mal angeschaut, wie die Studis bestimmte Risiken in Bezug auf die Nutzung sozialer Netzwerke sehen. Und da haben wir mal aus der Literatur, das war auch die Helena Wenninger, die das gemacht hat, paar Risiken zusammengefasst, also Risiken wie in sozialen Netzwerken belästigt zu werden, einen geschädigten Ruf über soziale Netzwerke zu bekommen, dass persönliche Daten, zum Beispiel Bilder von Dritten hochgeladen werden, das ist auch was man im Bekanntenkreis gesehen hat, wegen Informationen aus sozialen Netzwerken berufliche Nachteile zu erleiden, Opfer eines Identitätsmissbrauchs zu werden, also dass jemand praktisch Nutzer-ID und Passwort von irgendjemand hat und in dessen Namen dann irgendwelche Dinge postet, die nicht wirklich lustig sind. Ja. Risiko wurde definiert als so, wie man es klassischerweise macht in der Entscheidungstheorie, als Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Jetzt gucken wir mal die Ergebnisse an, die ganz lustig sind. Haben wir hier auf der Folie erstmal die Selbsteinschätzung drauf, also die Risiken auf die Frage, wie hoch sehen Sie denn die Risiken ein, dass Ihnen jetzt passiert, dass Sie belästigt werden, dass Sie eine Rufschädigung erleiden, dass persönliche Datenbilder von Ihnen hochgeladen werden, Sie berufliche Nachteile erleiden oder Opfer eines Identitätsmissbrauchs zu werden. Und das ist jetzt hier einfach mal so eine Skala von 1 bis 5, das hat jetzt noch nichts mit richtigen Wahrscheinlichkeiten hier zu tun. Und jetzt haben wir die nächste Frage gestellt. Und die nächste Frage lautete nun, wie sehen Sie denn das Risiko, dass die Kommilitonen, die bei Ihnen in der Hörsaal sitzen, belästigt werden, Opfer einer Rufschädigung werden und so weiter und so fort. Also, wie sieht es mit den anderen aus? Und das Ergebnis ist das hier. Also, Da kann man jetzt ein paar statistische Analysen machen, haben wir auch gemacht, brauche ich aber nicht wiederzugeben. Es ist also ganz deutlich, dass das Risiko bei den anderen als signifikant höher eingeschätzt worden ist als bei einem selbst. Und nun ist es so, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten das hier in unserem Hörsaal gemacht und ich hätte Sie jetzt gefragt, wie groß ist das Risiko bei Ihnen, und dann sagen Sie, boah, das Risiko ist nicht besonders groß, und dann frage ich Sie, wie groß ist das Risiko bei den anderen, und dann sagen Sie, ja, bei den anderen schon, ja, bei mir nicht, dann kann das stimmen, ja. Dann kann das natürlich richtig sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sie jemand sind, der vielleicht besonders vorsichtig ist. Wenn aber alle die Auskunft geben, bei mir passiert es nicht, ja, es passiert nur bei den anderen, dann kann sozusagen irgendwas nicht stimmen. Ja. Das ist dann sozusagen nicht mehr möglich, dass in so einer großen Gruppe alle sagen, es ist nur bei den anderen gefährlich. Dass die Studenten da ganz gut drüber nachgedacht haben, über ihre Antworten, sieht man übrigens auch daraus, also wir haben einmal sozusagen das Risiko im Sinne von so einer Eintrittswahrscheinlichkeit befragt und zum anderen haben wir sie auch gefragt nach der Schadenshöhe. Also wie groß wäre jetzt bei Ihnen die Schadenshöhe, wenn beispielsweise persönliche Bilder von Ihnen hochgeladen werden und umgekehrt auch die Frage dann an Sie, wie groß schätzen Sie denn den Schaden bei den anderen ein, wenn da sowas passiert. Da haben die Studenten dann, ich habe es nicht mehr auf der Folie, die gleichen Werte genannt. Also da war es sozusagen nicht so, dass sie gesagt haben, oh, bei den anderen ist der Schaden auch größer. Nee, da haben sie gesagt, okay, das ist bei mir genauso hoch wie bei anderen, was so einen gewissen Anhaltspunkt dafür gibt, dass sie da über die Antworten auch wirklich nachgedacht haben. Also, und ein möglicher Erklärungsansatz, den wir hier diskutiert haben, das ist dann so die so aus der Psychologie stammende Theorie des unrealistischen Optimismus, den Sie in verschiedenen anderen Bereichen kennen, die jetzt nichts mit Wirtschaft oder Wirtschaftsinformatik zu tun haben, sondern die Sie beispielsweise aus der Medizin kennen, wo Leute, die zu einer bestimmten Risikogruppe gehören, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie übergewichtig, Raucher und noch so ein paar andere Dinge, also nach dem Motto, wird man rein statistisch sagen, Herzinfarkt gefährdet, müssen wir aufpassen, dass eben die meisten Leute sagen, nee, mich wird es schon nicht treffen, obwohl die Statistiken da sind, die uns eigentlich sagen, da muss man aufpassen. Gut. Machen wir heute noch einen weiteren Punkt sozusagen zu dem Thema die Konsequenzen hier im Ganzen, was die Digitalisierung so alles verändert. Jetzt hatten wir uns darüber unterhalten, so Daten als so sozusagen als so eine Art Ersatzwährung. Jetzt schauen wir uns mal am Beispiel der Musikindustrie an, was noch so alles durch die Digitalisierung passiert. Nämlich wie sich so eine Wertschöpfungskette letztendlich verändern kann. Ich fange gleich mal hier, weil diese technischen Eigenschaften, die kennen wir bereits. Und gehe gleich mal hier dann, wenn Sie gestatten, auf die folgende Folie, wo es so um die Fragestellung der Intermediäre, der Intermediation oder auch der Disintermediation geht. Und ein Intermediär ist im Grunde genommen so eine Instanz, die zwischen Anbietern und Nachfrager liegt. Und Beispiele gibt es massenhaft viele. eBay wär so ein typisches Beispiel, aber auch Amazon und alle möglichen anderen Anbieter, die da so hier diese Intermediärsfunktionen übernehmen. Eine ganz wesentliche Funktion dieser Intermediäre ist, dass eben diese Kontakte, die Anzahl der Kontakte zwischen den Anbietern und den Nachfragern deutlich reduzieren, Sie haben hier also jeweils M plus N Kontakte, die notwendig sind, dass jeder sozusagen die Angebote und die Nachfrage von jedem kennt, während ohne Intermediäre sind es M mal N verschiedene, wenn sozusagen jeder mit jedem muss. Und jetzt ist sozusagen die Fragestellung, wie sieht es denn nun eigentlich aus? Diese Möglichkeiten in der digitalen Welt, in welche Richtung tendieren wir denn? Mehr Intermediation oder Disintermediation? Ja, ja klar. Ja. Ja. Ja, also die Frage lautete, oder die Anmerkung lautete, dass die Intensität der Nachfragen und der Kontakte hier nicht berücksichtigt ist. Und in der Tat genauso ist es. Also das ist jetzt auch nicht als ein, ja, wie soll ich sagen, nicht als ein Rocket Science Modell zu verstehen. Das ist aus einem alten Paper von, ich habe jetzt leider den Namen, die immer so als Klassiker da so zitiert werden, die das einfach mal so aufgeschrieben haben. Und ich sage mal, unter uns ist es ja auch hinreichend trivial, so wie es hier im Grunde genommen steht, aber ebenso als so eine Überlegung, unter welchen Bedingungen denn so eine Disintermediation auch möglich sein kann. Denn so grundsätzlich war so eine Überlegung die, dass man sagt, das Internet macht praktisch die Kontaktaufnahme zwischen den verschiedenen Playern immer billiger. Und wenn diese Kontaktaufnahme und dieser Austausch grundsätzlich günstiger wird, verschwinden auch so ein bisschen die Vorteile der Intermediäre. Das war mal so eine Ausgangsdiskussion, an der man sich da auch so ein bisschen rumgehangelt hat, bis man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass das Internet natürlich auch viele neue Chancen eben für Intermediäre bietet. Mehr jetzt Richtung Intermediär geht, ja, guter Punkt, ja. Ja. Klar. Genau, richtig. Das ist sicherlich der Fall. Ich würde Ihnen beiden zustimmen. Allerdings müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass der Weg ohne Intermediär, also wenn ich das jetzt nicht möchte, wird natürlich auch nur durch die Infrastruktur des Internets ermöglicht letztendlich. Ne? Das wäre ja früher völlig chancenlos gewesen. Anders, ne? Na, aber ich stimme Ihnen dazu, wird immer häufiger auch über solche Intermediäre gehen. Aber um das mal sich nochmal zu vergegenwärtigen, an so einer Art Wertschöpfungskette, was möglich ist und was nicht möglich ist, haben wir mal so den klassische Wertschöpfungskette in der Vertriebsindustrie hier mal, in der Musikindustrie hier mal dargestellt. Das ist mal bewusst hier so gehalten in so ein bisschen so einer klassischen Sprache, so nach dem Motto Beschaffung der Inputfaktoren, ja, das ist eher so ein bisschen produktionstheoriemäßig, das wird gerade jemand aus der Musikindustrie hier wahrscheinlich nicht so bezeichnen, wo es geht um Musiktitel, Technik, Personal, hieran beteiligt, Komponisten, Textdichter, Künstler, Tontechnik, bisschen abstrakt beschrieben hier, aber so der erste Schritt in dieser Wertschöpfungskette. Der zweite würde dann den klassischerweise umfassen, die Produktion der Musiktitel, allgemein aufgeht aus der Planung, Steuerung und Ausführung der Produktion für die Musikindustrie, hier die beteiligte Tonstudios, Aufnahmeleitung, Produzent, die Musiker. Ganz klassische Produktion der Tonträger hier, CDs, DVDs oder auch die LP, erlebt ja auch gerade ein Revival, und letztendlich die Distribution, also die Verteilung der Musiktitel dann an die Kunden letztendlich. So, was für Formen der Neugestaltung dieser Wertschöpfungskette gibt es denn? Und das wäre jetzt hier sowas wie diese komplette Disintermediation. Also der Künstler verkauft hier direkt an den Konsumenten. Sie haben eine Band oder sind Musiker, machen ihre eigene Website und verkaufen direkt über ihre eigene Website an die Kunden. Ja, mit so ein paar netten Vorteilen für die Künstler. Sie behalten eben mehr von den Verkaufserlösen, wenn die Labels und der Handel nicht beteiligt wird. Ne, dafür muss man selbst dafür sorgen, dass die Distribution funktioniert, dass Bezahlung und solche Geschichten funktionieren. Und Risiko, das ist das, was Sie eben schon angesprochen hatten, mehr oder weniger nur nicht anhand dieses Beispiels jetzt, Verlust an Sichtbarkeit der Kunden traditionell bei Online-Händlern suchen. Und das glaube ich übrigens auch, dass Amazon da vor dem Hintergrund solche Händler viel stärker werden, als das heute schon der Fall ist. Hier ein ganz schönes Beispiel, Radioheads Album In Rainbows wurde mal als Download angeboten unter einem freiwilligen Zahlmodell, Pay As You Want. Da hatten wir auch mal, auch so in dem Zeitraum, vielleicht ein Ticken später, um den Dreh herum, hatten wir auch mal eine kleine Company selbst gegründet, weil wir dachten, es wäre eine sehr schlaue und innovative Idee, so im Bereich der Indie-Musik, also jetzt nichts, was so ganz bekannt ist, sondern eher so bei den etwas unbekannteren Künstlern. Für die hatten wir mit so einer Hamburger Softwarefirma, da hatten wir mal eine Plattform aufgebaut, wo praktisch diese unbekannten Künstler ihre Titel anbieten konnten zum Download, und auch ein freiwilliges Zahlmodell. Weil wir gedacht haben, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Madonna nehme oder sowas, da hätte ich jetzt eher darauf gewettet, ein freiwilliges Zahlmodell funktioniert vielleicht nicht, ja, weil alle denken, Madonna hat sowieso genug Geld, ja, da brauche ich nämlich noch was zu spenden. Aber so bei Indie-Musik dachten wir so ein bisschen, naja gut, da gibt es jetzt die richtigen Liebhaber und alle wissen, dass die Indie-Musiker vielleicht jetzt nicht alle steinreich sind und dass es da eine freiwillige Zahlungsbereitschaft gibt. War nicht so. um es kurz zu machen. Ja, also es wurde schon kräftig runtergeladen, ja, aber hat praktisch ganz wenige Leute haben gezahlt, na, zum Teil recht lächerliche Beträge, sodass diese Gründung dieser Company nicht so der Riesenerfolg war, um es mal auszuschauen. Ja. Klingt spannend, also nach dem Motto freiwilliges Bezahlmodell, Spieleindustrie könnte funktionieren. Wenn Sie mal dran denken, können Sie mir gerne mal den Link zuschicken, das interessiert mich. Ich glaube erst Sie und dann Sie. Mhm. Wie heißt es? Oh, gehört habe ich es schon mal, okay. Ich wusste nicht, was es ist. Ja. Ah. Ah, Okay. Ah ja, interessant. Also ich spreche hier nochmal nach. Also die gute Anmerkung war hier, dass da irgendwie so ein Modell integriert ist, wenn ich jetzt mehr bezahle als der Durchschnittspreis, dann bekomme ich noch irgendwelche Goodies dazu. Ja, das ist clever, die Idee ist clever. Ah ja. Ah ja, und man kann auch festlegen, wer sozusagen das dann bekommt. Ja, spannend. Ja. Ah ja, und guter Punkt, ich wiederhole es mal, und ein Anreiz dadurch, dass ein Teil an humanitäre Einrichtungen gespendet wird oder werden kann. Okay. Das hätte man machen können, aber das Modell da sah so aus, also auf der Plattform wurden eben die Musiktitel angeboten, ja, und sie konnten sich den runterladen und dann zu einem beliebigen Zeitpunkt konnten sie eine freiwillige Spende machen, was nicht passiert ist. Ja, also Disintermediation würde heißen, Künstler verkaufen direkt. Oder eben dann sowas wie eine Reintermediation, haben wir es hier mal genannt, dann der Verkauf über Online-Händler. Dass entweder der Werkschaffende direkt an den Online-Händler rangeht, oder der Werkschaffende über ein Label, das klassische Plattenlabel, das dann wiederum dafür sorgt, dass die Musiktitel dann beim Online-Händler wie iTunes oder anderen entsprechend landen. Ja, dann machen wir heute noch dieses Kapitel 2.4 noch zu Ende, haben noch so vier, fünf Folien. Thema Raubkopien, digitale Rechteverwaltung und Digital Rights Management Systeme, abgekürzt DRM. Das Thema ist jetzt eigentlich so seit der Jahrtausendwende ist das ein interessantes. Also ich bin gerade überlegen, die Jahrtausendwende ist auch schon 14, 15 Jahre her. Da weiß ich gar nicht, ob Sie es so bewusst miterlebt hatten, als Napster in Betrieb gegangen ist. Damals war es völlig anderes als es heute ist. Es war damals so ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das war also, kann ich sagen, das war richtig saucool, als das gekommen ist. Ja. Weil man hat auf einmal alle seine Musiktitel, die man früher irgendwann mal irgendwie gehört, geliebt oder sonst was, hat auf einmal war alles da. Ja. Und wirklich ein unbegrenztes Angebot und so alle Kumpels und so, die ich hatte und ich auch, wir haben also runtergeladen, was irgendwie ging. Ja. Da war auch kein großes Bewusstsein da, so nach dem Motto, das ist jetzt aber rechtlich nicht ganz einwandfrei, sondern das war einfach unglaublich, dass es sowas auf einmal gab. Und wenn man das jetzt mal spiegelt dazu der Abbildung, die da oben drin steht, da zum Quelle Bundesverband der Musikindustrie, sieht man schön, wie der Umsatz in der Musikbranche, also weltweit, so etwa ab Jahrtausendwende auch, wie der entsprechend abgenommen hat. Und dann ist es natürlich klar, dass die Plattenindustrie immer gesagt hat, naja, da ist der Zusammenhang jetzt ziemlich eindeutig, Das ist genau, sind genau diese Tauschbörsen oder auch, dass halt illegal Tonträger kopiert werden, ist der Grund dafür, dass die Umsätze entsprechend so zurückgegangen sind. Und der Rückgang, der ist ja schon enorm. Und vor dem Hintergrund dachte man in der Musikindustrie auch sehr, sehr lange, dass die Lösung des Problems einfach darin liegt, irgendwelchen Kopierschutz in die Titel einzubauen. Und sogenannte Digital Rights Management Systeme, das bezeichnet Verfahren, mit denen die Urheberrechte an geistigem Eigentum auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen gewahrt und Raubkopien verhindert, sowie Abrechnungsmöglichkeiten für Lizenzen und Rechte geschaffen werden. Mit anderen Worten hier, diese DRM-Systeme dienen der Übertragung, Kontrolle von Rechten an digitalen Gütern auf digitalem Weg. Umgesetzt wird es durch technische Maßnahmen und durch rechtliche Maßnahmen. Wenn Sie sich das jetzt nochmal so abschließend für heute nochmal überlegen, bevor ich die nächsten Folien aus. So, der Einsatz von solchen DRM-Systemen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Musikmanager bei einem Label wie Warner Music oder wo auch immer. Was wären denn die Argumente, die aus Ihrer Sicht jetzt dafür sprechen würden, ein DRM, also Musikschutz zu versehen, beziehungsweise drauf zu verzichten? Wollen Gewinne machen, ja. Ja, das hat es eigentlich sehr, sehr gut. Die gesamte Argumentationskette haben Sie damit sehr gut abgedeckt. Und hier, ich mache die Folie gleich danach. Und hier haben Sie also im Wesentlichen Ihre Argumentation mal in so einer typisch mikroökonomischen Abbildung. Kommt auch von Shapiro und Varian, die da dieses sehr bekannte und für die damalige Zeit herausragende Buch geschrieben hat zum Thema Information Rules. Und die Argumentation oder wie die praktisch ihre Argumente so einer mikroökonomischen Abbildung dargestellt haben, lautet wie folgt. Dieses linke Bild hier bezeichnet so eine Preisabsatzfunktion unter der Annahme, wir haben ein solches digitales Rechtesystem in der Anwendung. Ja. Und das heißt dann einfach hier, wenn wir uns mal so einen Punkt hier anschauen, das wäre dann ein Preis, bei dem dann letztendlich nichts mehr verkauft wird. Und bei diesem Preis wird dann diese Menge verkauft werden und so weiter und so fort. Und wenn das hier der Preis mit dieser Menge wäre, wären das die Einnahmen des Anbieters. So, vergleichen wir diese Abbildung mal mit der, hier die Rechten dann eben hier entsprechend ohne ein solches digitales Rechtesystem. Und da haben Sie praktisch die beiden Karl Shapiro und Hal Varian haben jetzt das, was Sie als zweites gesagt haben, dadurch abgebildet, dass Sie gesagt haben, grundsätzlich steigt die Zahlungsbereitschaft der Kunden für ein solches Musikstück, wenn kein digitales Rechtesystem dabei ist. Und da sieht man hier, dass dieser Wert hier nach oben geschoben wird. Das heißt, hier oben bei diesem Preis gibt es hier ohne DRM-System gibt es noch eine Nachfrage, während das hier mit digitalem Rechtesystem schon komplett vorbei ist. Das heißt, die sagen, dann wird also praktisch diese Art Preisabsatzfunktion hier wird dadurch ohne DRM wird nach oben geschoben, die Zahlungsbereitschaften steigen. Und auf der anderen Seite sagen Sie, finden Sie auch Ihr erstes Argument, Ihr erstgenanntes Argument hier wieder drin, dass Sie eben gesagt haben, okay, wenn das jetzt hier sozusagen die tolle Einnahmesituation wäre, die dadurch entstanden ist, dass eben jetzt eine höhere Zahlungsbereitschaft da ist, müssen wir auf der anderen Seite wiederum berücksichtigen, dass ein Absatzrückgang zur Folge haben kann, eben dadurch, dass die Leute vielleicht irgendwie Raubkopien machen. Ja, und das haben sie dann hier einfach dann durch diese Pfeile hier dargestellt, dass dann sozusagen dieser dunkel straffierte Teil dann das ist, was sozusagen übrig bleibt. Und das ist nichts anderes als das, was Sie sehr schön zusammengefasst haben. Kritik hierzu? Finden Sie das gut? Was gefällt Ihnen nicht? Jedenfalls. Ja, würde ich auch zustimmen. Ja, nee, ist gut, ja. Würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist es auch hier, würde ich einfach sagen, ist keine Rocket Science. Ja. Hier wird halt so ein bisschen nach links geschoben, wie viel weiß man nicht so richtig. Ne. Könnte man ein bisschen mehr oder weniger machen, aber vielleicht eine ganz nette Anschauung von den beiden Hauptargumenten für oder gegen die Einführung eines solchen digitalen Rechtssystems. Was wir nicht vergessen sollten, ich meine, wir als Konsumenten mögen das sowieso nicht, diese ganzen digitalen Rechtesysteme. Aus Anbietersicht gibt es, wie gesagt, genau diese Pros und Cons. Was man auch einfach im Kopf behalten muss, ist, dass diese digitalen Rechtesysteme eben in vielen Fällen auch eine Grundlage dafür sind, dass bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt funktionieren. Also sowas wie Abo-Modelle beispielsweise, könnte man ohne solche digitalen Rechtesysteme nicht machen oder auch solche Dinge, dass man sagt, okay, bestimmte Filme beispielsweise oder Hörproben, kann man sich mal anhören oder man kann bestimmte digitale Inhalte mal eine Weile nutzen, um danach zu bezahlen. Also das sind letztendlich, da kann man letztendlich sagen, dass das digitale Rechtesystem sowas ist wie eine Grundlage, um diese Geschäftsmodelle hier dann erst zu ermöglichen. Ja, und die letzte Folie für heute, und die leitet uns dann auch so zu dem drüber, was wir dann ab nächster Woche machen werden, wo wir nämlich uns dann mit dem Thema Softwareindustrie ab der nächsten Woche beschäftigen werden, ist hier so eine Abbildung, wo es um eine Schätzung geht, wie groß der kommerzielle Wert eigentlich von unlizenzierter Software ist und hier eben in verschiedenen Regionen der Welt. Ja, also hier im asiatischen, pazifischen Bereich ist dieser Wert hier wohl ganz besonders extrem hoch, in Milliarden Dollar, US-Dollar, also hier wären es etwa 20 Milliarden. Und Microsoft klagt da ja sehr, sehr stark auch über, was sie für riesige Umsatzverluste durch Produktpiraterie letztendlich erleiden. Vielleicht abschließend für heute noch eine ganz schlichte Frage. Nehmen wir mal an, hier 10 Milliarden oder so ginge auf Kosten von Microsoft, also 10 Milliarden Euro wäre der kommerzielle Wert der nicht lizenzierten Software von Microsoft. Und Microsoft sagt dann in irgendeiner Pressemitteilung oder irgendwie sonst so, diese Produktpiraterie kostet uns 10 Milliarden Euro. Warum ist diese Argumentation so nicht ganz haltbar? Warum und mit welchem Argument wird man die sozusagen dann aushebeln? Ja. Richtig, das ist ein guter Punkt, schon fast einen Schritt weit gedacht. Ich weiß nicht, einer von Ihnen beiden. Genau, die haben einfach die Annahme immer dahinter gestellt, nach dem Motto, alle, die es irgendwie kopiert haben, hätten es auch genau zu dem Marktpreis eben entsprechend gekauft, und so kommt man dann relativ schnell auf hohe Zahlen und kann sich beklagen über die böse Welt, was einem alles entgangen ist. Ja, dann für heute ganz herzlichen Dank, und dann sehen wir uns nächsten Dienstag. Dankeschön.